Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Wochenspots in diesem Jahr. Mein Name ist Kaya Azayan, ich bin Redakteurin des Versicherungsmonitors und meine heutige Gesprächspartnerin ist unsere Chefredakteurin Friederike Krieger. Hallo Frieda.
Hallo Kaya.
Es bietet sich ja zum Ende des Jahres an, dass wir das Jahr 2021 Revue passieren lassen. Und das wollen wir in dieser Ausgabe auch machen. Um den Zeitrahmen aber nicht zu sprengen, konzentrieren wir uns auf ein paar ausgewählte Themen. Einen ausführlichen Überblick erhalten Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, in unserem zweiteiligen Jahresrückblick, der in dieser Woche im Versicherungsmonitor erschienen ist. Als kleiner Hinweis. Lesen lohnt sich auf jeden Fall, denn in diesem Jahr ist wirklich viel passiert. Frieda, was war denn für dich in diesem Jahr die größte Überraschung?
Also die größte Überraschung war, glaube ich, diese geplatzte Fusion von E.ON und Willis, weil sich ja das US-Justizministerium da noch quergestellt hat. Das war jetzt schon eine überraschende Wendung. Also damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet, weil wir haben zwar auch schon einige Fusionen vorher scheitern sehen, aber daran war ja auch meist Covea beteiligt. Und auch die haben es ja jetzt geschafft, mit Partnery im zweiten Anlauf zusammenzukommen. Ja, und E.ON Willis, die hatten ja auch schon den Segen der EU, nachdem sie sich bereit erklärt hatten, Unternehmensteile in Europa da an Gallagher abzugeben. Und ja, dass das jetzt in den USA gescheitert ist, fand ich jetzt doch beachtlich. Ich frage mich, ob die halt vorher nicht mit den Kartellbehörden sprechen, ob sie sich einfach grundsätzlich vorstellen können, grünes Licht zu geben, bevor sie sich halt in so ein Projekt reinstürzen. Weil das ist ja jetzt doch alle Beteiligten relativ teuer gekommen. Also E.ON muss ja Willis 1 Milliarde Dollar Entschädigung zahlen. Und bei Willis sind wir auch sehr, sehr viele Mitarbeiter abgewandert, was dann ja auch kein Wunder ist, wenn man da so ein ewiges Hin und Her hat. Wenn es erst heißt, ihr kommt mit zu E.ON, dann heißt es, nein, ihr geht an Gallagher. Jetzt hat Gallagher ja nur Willis Re gekauft und nicht die anderen Unternehmensteile. Also für die anderen ist es wieder das große Fragezeichen, wo sie denn in Zukunft mal arbeiten werden. Ja. Weil Willis ist ja schon immer noch so ein Fusionskandidat und naja, und das motiviert natürlich nicht zum Bleiben. Also da hat Willis auch sehr viele Mitarbeiter verloren.
Ja, also ich erinnere mich auch noch an den Jahresrückblick 2020, als diese Mega-Fusion ja das Thema war und wo das im Grunde alles in trockenen Tüchern schien. Wir haben halt ja noch geschrieben, ja, es fehlt nur noch die Zustimmung der Kartellbehörden, aber das kommt dann auf jeden Fall. Also das war wirklich einfach so ein Ding, dass das noch platzen würde, hat, glaube ich, niemand so kommen sehen. Aber E.ON und Willis, die haben sich ja jetzt nach dem geplatzten Deal relativ breitschultrig gegeben, gehen da jetzt beide ihrer Wege und versuchen irgendwie nach vorne zu blicken. In der deutschen Maklerbranche gab es ja dagegen eine Reihe von, wenn auch kleinen, erfolgreichen Übernahmen. Zu erwähnen sind da MH Trowe, die GGW Holding, Ecclesia und MLP, die allesamt fleißig kleinere Konkurrenten geschluckt haben. Aber auch Private Equity Unternehmen, die haben sich in diesem Jahr sehr umtriebig gezeigt. Jüngstes Beispiel HG Capital, die sich an Fonds Finanz beteiligt haben. Also da ist viel los in der Branche, mehr in der Maklerbranche als in der Versicherungsbranche, muss man sagen, weil da hielten sich die Übernahmen eher in Grenzen. Welche Transaktion fandest du denn in diesem Jahr am interessantesten?
Na, am interessantesten fand ich eine Transaktion, die uns selbst betroffen hat, ehrlich gesagt. Also die Maklerübernahmen waren ohne Zweifel auch total spannend. Es war ja auch gefühlt jede Woche da eine neue Übernahme und da was los. Aber natürlich hat uns auch sehr bewegt die Übernahme des Versicherungsmonitors durch den dänischen Verlag Watch Media. Das, denke ich, haben wir auch ganz gut getroffen. Also dahinter steht ja eine Stiftung, die sich zum Ziel gesetzt hat, den guten Journalismus zu fördern. Und ich denke, das ist schon ein guter neuer Eigentümer. Also es ist besser, als da ein Private Equity Investor im Rücken zu haben. Ja. No offense, liebe Maklergruppen. Die haben das ja jetzt. Das ist ja sehr, sehr viel Private Equity unterwegs. Das heizt ja auch die ganzen Konsolidierungen da an in der Maklerbranche.
Ja, ich habe auch letztens, ich glaube auf LinkedIn war da so ein Post von einem anderen deutschen Maklerpool gesehen, wo die gesagt haben, Obacht, Fonds Finanz wurde da von einem Private Equity Unternehmen gekauft. Das ist ein schlimmes Zeichen für die Branche. Wir müssen jetzt handeln und uns zusammentun. Bloß kein Superpool entstehen lassen. Aber ob das überhaupt alles wirklich so machbar ist, ist ja auch die Frage mit dem europäischen Superpool.
Ja, die Private-Equity-Firmen wollen natürlich dann in einer gewissen Zeit auch eine ordentliche Rendite sehen. Und wenn das sich dann alles nicht so bewahrheitet, dann sind die auch schnell wieder draußen.
Ja.
Ja, es wird auf jeden Fall spannend, auch im nächsten Jahr, was da noch so kommt.
Ja, also für mich persönlich gehörte aber auch die Übernahme relativ am Anfang des Jahres, war es glaube ich im Januar, von Getsurance durch die Nürnberger zu einem spannenden Zukauf. Vielleicht auch, da bin ich da auch ein bisschen voreingenommen, weil ich da selbst mit involviert war im Schreiben. Aber die News an sich war ja doch auch interessant, dass so ein alteingesessener Versicherer ein insolventes Startup aufkauft, weil das Unternehmen da irgendwie Hoffnung in dem Geschäftsmodell hat, obwohl es ja eigentlich einen Grund hat, warum das InsurTech pleite gegangen ist. Naja, also die Nürnberger will das Ganze ja besser machen. Mal schauen, ob es klappt.
Ja, da müssen wir unbedingt nochmal nachhören, was dann da draus geworden ist, wenn die das einfach eine Zeit lang im Unternehmen hatten. Weil ja, es ist schon nicht einfach in dem Bereich, wo die unterwegs waren. BU-Versicherung online abschließen, alles einfach. Das ist natürlich, es ist halt einfach ein unglaublich komplexes Produkt. Und diese Krebsversicherung, auf die dann gegangen sind, die sind ja auch höchst umstritten unter Verbraucherschützern. Ja. Das ist ja, alles ein schwieriges Terrain. Also ich bin auch echt gespannt, was die Nürnberger daraus macht.
Es ist jetzt notiert, Nürnberger im Januar mal wieder ein bisschen belästigen und fragen, was da abgeht. Also eine Krebsversicherung haben sie ja tatsächlich jetzt jüngst auf den Markt gebracht. Ich habe, glaube ich, vor ein paar Tagen einen Werbespot im Fernsehen gesehen. Krebsversicherung, Werbung finde ich ja immer ein bisschen schwierig, aber wie will man auch Werbung für eine Krebsversicherung machen? Naja, in diesem Jahr hat die Versicherungsbranche aber auch noch etwas anderes bewegt. Eine schwere Naturkatastrophe, Sturmtief Bernd, wütete in Deutschland und hat schwere Schäden angerichtet. Das ist ja das teuerste Naturgefahrenjahr seit Aufzeichnung der Statistik geworden durch Sturmtief Bernd. Schätzungsweise 8,2 Milliarden Euro kostete jetzt das Naturereignis die Branche. Eigentlich wäre das ja von der Schwere und der Auswirkung dieses Ereignisses ein willkommener Grund für die Versicherer, um nach dem Staat zu rufen, würde man meinen, weil gleiches Vorgehen kennt man ja von der Pandemie, als schnell der Staat gerufen wurde, weil Pandemieabsicherung, das kriegen wir als Branche nicht hin. Aber sie beteuern, dass sie das alleine schaffen. Warum sind sich die Versicherer da so sicher?
Da geht es einfach vor allem um das Thema staatliche Pflichtversicherung. Sie haben da, möchten auch einfach den Staat nicht gern im Boot haben, der ihnen dann vielleicht auch Vorgaben macht, der ihnen dann halt diktiert, was sie für Bedingungen nehmen müssen, dass sie dann vielleicht auch Kontrahierungszwang haben und jeden aufnehmen müssen. Ich glaube, sie haben da einfach Angst, ein schlechtes Geschäft zu machen. Aber andererseits ist in anderen Ländern funktioniert das auch und es muss jetzt halt auch wirklich einfach was passieren, um gegen diese geringe Versicherungsdurchdringung anzugehen. Also es ist, ich habe das jetzt auch schon oft bei internationalen Webkonferenzen gehört. Da wird das immer, wird da Deutschland im Fall vom Sturm Bernd immer als negatives Beispiel angeführt. Oh. Also wie das auch sein kann, dass da nur die Hälfte der Leute versichert ist oder das in einem industrialisierten Land, das ist irgendwie alles. Also es findet auch das Ausland irgendwie sehr befremdlich. Also da muss auf jeden Fall was passieren, aber da wird ja auch wahrscheinlich was passieren. Also so, es gibt jetzt diese Arbeitsgruppe der Justizminister und die wollen ja im so zur Jahresmitte, ich glaube im Juni oder sowas, da Ergebnisse in puncto Pflichtversicherung vorlegen. Ja, der GdV hatte ja quasi so ein Opt-out-Modell vorgeschlagen, also dass Wohngebäude mit elementar verkauft wird, außer die Wohngebäudebesitzer entscheiden sich dennoch explizit dagegen. Aber da bei diesem Modell haben sie natürlich noch die Hoheit über die Preise und können auch risikogerecht tarifieren und können auch im Notfall, wenn es halt auch, wenn das Risiko viel zu hoch ist, auch ablehnen. Also da haben sie halt noch die Zügel in der Hand, deswegen favorisieren sie halt dieses Modell. Vielleicht trifft man sich am Ende irgendwo in der Mitte. Wir werden es sehen.
Wird spannend sein. Also was auch eine berechtigte Forderung von GdV sicher ist, ist die des Bauverbots, dass da der Staat einfach entschiedener vorgeht. Ist ja auch eigentlich logisch, dass man nicht ein Gebäude dahin baut, im besten Fall, wo es bereits ein Schadenereignis gab und auch vielleicht nicht unbedingt da direkt in Nähe eines Flusses, der überlaufen könnte.
Ja, das würde auf jeden Fall schon helfen. Aber wir haben ja auch einfach viele Gebäude, die da jetzt schon stehen irgendwie. Und für die muss man sich ja auch was überlegen.
Das stimmt. Ja, neben Naturkatastrophen war Cyber, würde ich sagen, auch ein großes und bedeutendes Thema, das die Branche in Atem gehalten hat. Also selbst Versicherer waren ja nicht vor Angriffen gefeit. Das hat der Fall der Haftpflichtkasse eindrucksvoll gezeigt. Und ich gehe felsenfest davon aus, dass auch das kommende Jahr von Cyberangriffen geprägt sein wird. Aber auf der Liste des GdV mit den 11 Veränderungen, die die Versicherungsbranche im kommenden Jahr 2022 prägen werden, taucht Cyber gar nicht auf. Könnte jetzt vermutlich daran liegen, dass es hierzu keine Regelung gibt, die im kommenden Jahr irgendwie in Kraft tritt und direkt auf die Versicherer Wirkung hat. Aber ein bisschen vermisst habe ich den Punkt schon irgendwie. Du hast dir ja die Liste auch angeschaut. Was hältst du von der?
Ja, also es sind viele Themen da drauf, die natürlich wirklich im nächsten Jahr große Relevanz haben werden, wie auch das Thema Nachhaltigkeit nimmt ja sehr, sehr großen Raum ein und ja, das ist ja auch richtig, das betrifft ja auch wirklich alle GdV-Mitglieder vom kleinen Gegenseitigkeitsversicherer bis zum großen Konzern. Das ist halt ein wichtiges Zukunftsthema, da spielt natürlich auch wieder dieses Thema Flutpflichtversicherung und die Diskussion darüber rein, aber auch halt diese ganzen Vorgaben zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, zur Messung der negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf Umwelt und soziale Faktoren. Und Vermittler müssen ja auch dann ab August die Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden abfragen und auch berücksichtigen. Also das sind schon wirklich wichtige Themen. Aber ja, Cyber hätte eigentlich auch mit auf die Liste gekonnt.
Ja, genauso wie man ja auch vergeblich den Punkt, wobei vergeblich, also eigentlich können wir es ja alle nicht mehr hören, Corona, Pandemie, eigentlich so Sachen, die, ja, mit denen hat vermutlich der Verband auch schon abgeschlossen, denn die tauchen jetzt, also beide Begriffe tauchen jetzt nicht in irgendeiner Form auf der Liste auf.
Ja, ich glaube, Corona ist irgendwann schon Normalzustand geworden, habe ich das Gefühl. Das ist mir auch extrem aufgefallen, als ich mich dran gemacht habe, hier den Artikel über die meistgeklickten Berichte in diesem Jahr zu schreiben. Da war kein einziges Corona-Thema dabei. Mhm. Im Jahr davor waren halt irgendwie gleich drei Corona-Themen, eins gleich an der Spitze.
Ich glaube, das Steuerthema, oder?
Genau, dieses Steuerthema, das wurde unglaublich gut geklickt. Da ging es um die Auswirkungen der Mehrwertsteuersenkung auf Schadenunfallversicherer, also was das denn für ihre Schadenzahlungen bedeutet. Und dieses Jahr hat das unsere Leser wirklich nicht so, ich meine, wir haben auch schöne Corona-Stücke geschrieben, aber die haben unsere Leser halt nicht ganz so mehr interessiert. Also Corona ist so ein Grundrauschen im Hintergrund geworden. Allerdings denke ich, dass es schon noch relevant wird für die Versicherer. Also erstmal müssen wir noch gucken, was mit den nächsten Wellen so kommt. Ich meine, vor allem in den USA zeigt sich ja dann schon eine erhöhte Sterblichkeit. Das merken ja auch die Lebensversicherer da. Und ich glaube, hierzulande wird dann vielleicht eher das Thema sein, wie das denn die BU-Versicherer, also die Berufsunfähigkeitsversicherer betrifft. Weil ich habe mal eine Zahl gesehen, dass dann schon 40% der Erkrankten Long-Covid-Symptome haben. Und das ist ja auch was dann zur Arbeitsunfähigkeit führen kann. Und also für Berufsunfähigkeitsversicherer wird die Pandemie auf jeden Fall noch ein Nachspiel haben.
Ja, da wäre es auch wiederum interessant, wie die Nürnberger mit GetSurance das dann da noch als extra Herausforderung annimmt. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das die Branche sicher bewegt, auch wenn es jetzt nicht als triftige Veränderung vom GdV aufgeführt wird. Gibt es dann noch irgendwas, ein Thema, eine Änderung, bei der du denkst, die hätten sie auch irgendwie berücksichtigen können, müssen?
Was aber auch auf der Liste steht, ist ja natürlich das Thema Altersvorsorge. Aber da kann der GdV jetzt auch noch nicht genau sagen, wo es hingeht, weil das weiß gerade keiner irgendwie. Also Riester ist glaube ich, wirklich tot. Durch die Absenkung des Höchstrechnungszinses lässt sich halt diese Beitragsgarantie nicht mehr darstellen. Es gibt da zwar noch dieses eine Projekt, das irgendwie als Nettotarif zu machen, aber ja, also so ein Breitengeschäft ist Riester, glaube ich, wirklich tot. Und es ist jetzt einfach die Frage, was jetzt kommt irgendwie. Es ist im Koalitionsvertrag alles noch ziemlich nebulös gehalten. Also aber im Laufe des nächsten Jahres muss da auf jeden Fall was kommen. Also wir brauchen ja schon eine staatlich geförderte Altersvorsorge, die an die Stelle von Riester treten kann. Also das wird auf jeden Fall spannend, was da kommt.
Ja, also ich bin da auch sehr gespannt, worüber wir dann im Jahresrückblick 2022 alles berichten werden. Also es wird sicher ein mindestens genauso spannender Rückblick, hoffentlich. Was ich ja vermisst habe, als ich mir diese GdV-Veröffentlichung angesehen habe, war ein Zitat von Herrn Asmussen. Der hat ja in diesem Jahr, der war ja der Zitatgeber schlechthin.
Ja, stimmt. Das war wirklich, glaube ich, bei jeder Pressemitteilung, auch wenn das auch eher so Verbraucherthemen waren oder sowas, war er mit dabei. Also er war da schon sehr, sehr präsent. Das hatte mich auch überrascht, dass das einfach so ein durchgeschriebener Text mit 11 Thesen war, ohne Zitate von ihm.
Naja, im kommenden Jahr wird es wieder mit Sicherheit zur Genüge welche von Herrn Asmussen geben und darauf dürfen wir uns freuen. Und mit dieser Aussicht, mit dieser schönen Aussicht verabschiede ich mich für dieses Jahr. Dir, liebe Frieda, und allen Zuhörenden wünsche ich einen guten Rutsch und Start ins neue Jahr.
Das wünsche ich auch.
Tschüss.
Tschüss.